Herr Özdemir, das alles beherrschende Thema in dieser Woche in Berlin ist die Ankündigung von Angela Merkel, nicht mehr als CDU-Vorsitzende zu kandidieren. Wie sehr hat Sie der Schritt von Angela Merkel überrascht?
Ich glaube, nach der hessischen Landtagswahl war das aus ihrer Sicht wahrscheinlich, um mal ein Angela Merkel-Zitat zu nehmen, alternativlos. Bayern konnte man noch erklären als eine Niederlage der CSU, die viel mit Seehofer zu tun hat, viel mit der Strategie von Herrn Söder, dem Ministerpräsidenten, dort zu tun hat. Aber Hessen war ein Bundesland mit Bouffier an der Spitze, von dem er weiß, dass er eigentlich Merkel nahesteht. Das ging dann schon auch auf ihr Konto und auf die Bundespolitik. Und von daher hat sie wahrscheinlich den letztmöglichen Zeitpunkt erwischt, wo sie selber noch sagen kann, ich trete nicht nochmal an.
Angela Merkel selbst hat gesagt, es ist ein Wagnis, CDU-Vorsitz und Kanzleramt zu trennen. Glauben Sie, das schwächt die Kanzlerin in Europa und in der Welt?
Naja, das hat sie ja selber schon deutlich gemacht. Es gab ja Gründe, warum sie beides in einer Hand halten wollte. Sie hat das Beispiel von Schröder vor Augen. Mit der Abgabe des SPD-Parteivorsitzes begann auch der Niedergang der Kanzlerschaft von Schröder. Und so ähnlich ist es natürlich jetzt. Sie muss gute Miene zum bösen Spiel machen, weil sie eben auch keine andere Möglichkeit mehr hat. Aber es ist natürlich auch klar, je nachdem, wer es wird, wird die Person wahrscheinlich früher oder später auch die Kanzlerschaft beanspruchen. Insofern ist doch klar, dass gerade jemand, der vielleicht ganz neu kommt, von außerhalb kommt, sicherlich dann auch den Anspruch erheben wird, noch vor der Wahl Kanzler zu werden oder Kanzlerin zu werden, um dann mit dem möglichen Amtsbonus in die Wahlen zu gehen. Also insofern, glaube ich, wird die Bundeskanzlerin da keine ruhige Zeit jetzt erleben in der verbleibenden Zeit. Und wie lang die sein wird, ich weiß es nicht.
Und wie lange geben Sie der Großen Koalition noch?
Ich weiß es ehrlich nicht, ich kann sie nicht sagen. Ich glaube, mit Blick auf die Umfragen müssen eigentlich beide Seiten, also CDU, CSU als auch SPD, ein Interesse daran haben, dass die Große Koalition hält, dass sie aber langsam jetzt auch mal anfängt, tatsächlich sich um ihren Job zu kümmern. Das ist ja schon fast eine Art Arbeitsverweigerung, die da betreiben, indem sie sich um die Maaßens, um Seehofers Performance und so Zeugs kümmern, was mit der Lebensrealität der Menschen so gar nichts zu tun hat. Wenn ihnen das gelingt, dann werden sie die Legislaturperiode zu Ende fahren. Ansonsten, wenn sie jetzt bei den anstehenden Wahlen nächstes Jahr, wenn sie da jeweils schlechte Ergebnisse einfahren, dann wird der Druck an der Basis zunehmen in Richtung Neuwahlen. Dann werden die das wahrscheinlich nicht durchhalten können.
Ist es für Sie eigentlich vorstellbar, dass Angela Merkel eine persönliche Konsequenz zieht aus den schlechten Wahlergebnissen in Bayern und Hessen, aber Horst Seehofer nicht? Kann der im Amt bleiben?
Also wenn er in den Spiegel schaut, dann kennt er, glaube ich, die Antwort. Ich habe den Eindruck, bei Horst Seehofer geht es doch vor allem darum, dass er versucht, den Abgang noch irgendwie so zu gestalten, dass das letzte Kapitel in den Geschichtsbüchern eines ist, an dem er mitschreibt. Er hat aber nicht verstanden, dass er selber schon dieses Kapitel ziemlich versaubeutelt hat und dass es eigentlich nur noch darum geht, den Abgang jetzt halbwegs gesichtswahrend zu machen. Und mit jedem Tag, den er wartet, wird es schwieriger und eigentlich fast unmöglich. Ich verstehe das nicht, was er da macht. Und das Innenministerium ist ja ein wichtiges Ministerium. Das ist ja eins, wo man fit sein muss, wo man sich auf seine Aufgaben konzentrieren muss. Und ich sehe das nicht, dass er das machen kann.
Herr Özdemir, die Grünen haben in Hessen und in Bayern Rekordergebnisse eingefahren, im Bund fast 20% in den Umfragen. Was macht denn die Grünen so erfolgreich im Moment?
Das ist, glaube ich, ein Mix an vielen Sachen. Das ist zum einen, dass wenn Sie jetzt uns fragen, wofür stehen die Grünen, dann kann man ganz schnell sagen, wir stehen für Klimaschutz. Wir stehen dafür, dass wir das schaffen, dass wir mit dem Planeten, den wir haben, so verantwortungsvoll umgehen, dass wir uns bei unseren Kindern und Kindeskindern nicht eines Tages entschuldigen müssen dafür, dass wir so gehaust haben wie die Vandalen mit diesem Planeten. Wir stehen für den Erhalt der liberalen Demokratien. Bei uns gegenüber AfD und anderen Fanatikern in der ganzen Welt haben da einen sehr klaren Kompass. Das andere, dass wir Gott sei Dank die Phase des Streits hinter uns gelassen haben. Und dann haben wir jetzt eben auch mit Annalena Baerbock, mit Robert Habeck an der Spitze, aber auch denken Sie an Ludwig Hartmann, an Katja Schulze in Bayern und viele andere, die ich jetzt nicht genannt habe, einfach gerade auch richtig, richtig gute Leute.
Sie selbst waren ja 10 Jahre lang Parteichef der Grünen, haben schon lange vorher gesagt, dass Sie nicht mehr antreten. Jetzt muss man sagen, seit Annalena Baerbock und Robert Habeck an der Spitze stehen, geht's bergauf mit den Grünen. Sie freuen sich drüber, nehme ich mal an. Aber ist das auch ein Stück weit frustrierend für Sie persönlich?
Nein, im Gegenteil. Also ich habe das ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, sehr früh gesagt. Vergessen Sie nicht, ich war fast 10 Jahre an der Spitze. Kein anderer Mann an der Spitze der Grünen hat so lange mit der Partei und die Partei hat es nicht so lange mit einem Vorsitzenden ausgehalten. Ich freue mich für die zwei, dass die inhaltlich sehr nah beieinander stehen. Vergessen Sie nicht, zu meiner Zeit gab es noch die massiven Flügelauseinandersetzungen. Alles das, was jetzt selbstverständlich ist, war es zu meiner Zeit nicht. Dass wir theoretisch auch mit der CDU-CSU koalieren können, nicht nur mit der SPD. Als ich das gesagt habe, habe ich erstmal eine Tracht Prügel mir abgeholt und musste dafür kämpfen, dass die Grünen eine Partei sind, die sich der gesamten Gesellschaft öffnen und nicht nur bestimmten Milieus, sondern alle in Blick nehmen, dass wir zum Beispiel ein normales Verhältnis zur Polizei haben und auch eine Partei sind, die sich um innere Sicherheit kümmert.
Das SWR-Interview der Woche mit Cem Özdemir von den Grünen, Vorsitzender des Verkehrsausschusses des Bundestages. Herr Özdemir, wie kontrovers diskutieren Sie im Verkehrsausschuss das Thema Diesel- und Fahrverbote?
Sehr kontrovers. Erstmal muss ich vielleicht eines klarstellen, was vielleicht die Zuhörer wundern wird. Wir sind diejenigen, also wenn ich wir sage, ich bin ja jetzt als Ausschussvorsitzender natürlich ein bisschen zur Neutralität verpflichtet, aber ich bin ja auch noch Abgeordneter des schönsten Wahlkreises Deutschlands, Stuttgarts und Baden-Württemberger und grüner Mandatsträger. Und ich sage Ihnen, wir sind diejenigen, die den Verkehrsminister scharf angreifen und sagen, eigentlich kann er doch auf seine Visitenkarte, auf seine Plakette im Ministerium draufschreiben, Bundesminister für Verkehr, digitale Infrastruktur und Fahrverbote. Weil de facto ist er der Fahrverbotsminister und wird als solcher in die Geschichte eingehen. Er sagt Nein zur blauen Plakette. Zweitens, er sagt Nein zur Hardware-Nachrüstung, weil er der Automobilindustrie die Milliardenausgaben ersparen möchte. Er sieht sich ja, wenn man so will, so ein bisschen als Sprecher der Automobilindustrie. Und dann bleibt nur das Fahrverbot übrig. Und das muss er dann ehrlich sagen, dass er eben fürs Fahrverbot ist. Ich halte das Fahrverbot für sehr ungerecht. Was wir stattdessen bräuchten, ist, die Autos müssen sauberer werden. Wir müssen gleichzeitig jetzt endlich mal anfangen, das Auto von morgen in Deutschland herzustellen, das emissionsfrei sein muss. Und die Menschen bewegen sich ja nicht nur mit dem Auto. Es gibt auch noch Bus, es gibt Bahn, es gibt Fahrrad, es gibt zunehmend die Mikromobilität, also Elektro-Tretroller, E-Skateboards und was es da alles gibt. Und das alles vernetzt, emissionsfrei, das ist die Mobilität von morgen und die müssen wir jetzt endlich entrollen in Deutschland.
Ende kommender Woche soll es ein Spitzentreffen zu den Hardware-Nachrüstungen geben. Was versprechen Sie sich davon?
Ehrlich gesagt nicht allzu viel, wenn ich die handelnden Akteure kenne. Seit 3 Jahren ist der Dieselskandal bekannt und seit 3 Jahren verschenken wir wertvolle Zeit. Es wäre jetzt wirklich mal wünschenswert, dass wir die Kommunen nicht länger alleine lassen, denn das sind diejenigen, die da vor Ort dann im Stich gelassen werden, das ausbaden müssen. Die Gerichte werden, statt dass man die Gerichtsurteile als einen Warnschuss nimmt, werden die Gerichte noch beschumpfen. Oder wie in Bayern, in München, da wird jetzt quasi schon zwangshaft angeordnet oder angedroht. Das ist doch eine absurde Politik, die da gerade betrieben wird in Berlin von CDU, CSU und SPD. Und wenn die ganze Welt um uns herum mittlerweile sagt, Dieselfahrzeuge, Verbrennungsmotoren kommen ab dem Jahr 2030, 2025, 2035, 2040 nicht mehr rein, die Chinesen Elektroquoten verhängen und jedes dritte Auto geht nach China, dann können Sie sich doch vorstellen, dass wir entweder bald keine Autos mehr herstellen oder wir kriegen den Dreh hin und zeigen den Amerikanern, zeigen den Chinesen, zeigen den Japanern, zeigen den Südkoreanern, wir verstehen auch was von der Zukunft.
Umwelt, Klima, Verkehr, wichtige Themen für die Grünen, aber auch Europa. Am nächsten Wochenende haben Sie Ihren Bundesparteitag und da soll es vor allem um das Europawahlprogramm gehen. Wie soll denn ein grünes Europa aussehen?
Eines, das erkennt, dass viele Fragen in Europa besser aufgehoben sind wie auf der Ebene des Nationalstaats, die Bekämpfung der Fluchtursachen. Ein Land allein ist zu klein, um da einen Unterschied zu machen. Aber wenn wir als Europa, 500 Millionen Menschen, auch nach dem Brexit gemeinsam uns verständigen für eine kluge Afrika-Strategie oder wenn wir dem Putin was entgegensetzen, seinem Versuch, das Nachbarland Ukraine kaputt zu machen, indem er die Krim abtrennt, die Ostukraine besetzt, das Land versucht zu destabilisieren, deutlich machen, so löst man die Probleme im 21. Jahrhundert nicht. Oder denken Sie an eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik. Gleiches gilt für den Klimaschutz. Stellen Sie sich vor, wir würden in Europa uns gemeinsam mit den Ländern, die das wollen, Frankreich wäre dazu bereit, eine CO2-Abgabe machen und damit die Produkte verteuern, die viel CO2 ausstoßen und die, die es nicht machen, verbilligen. Da hätte man marktwirtschaftlichen Anreiz zum Klimaschutz. Und so fallen mir viele Beispiele ein, wo wir ein starkes Europa brauchen. Wir leben in einer Zeit, wo wir es mit neuen Konkurrenten wie China, wie Indien zu tun haben, wo traditionelle Verbündete wie die USA zumindest gegenwärtig weitgehend ausfallen, weil sie in der Hand von dem Irren sind. Da kommt es eben ganz besonders auf Europa an.